meine Großmutter. Sie wollte einst mit meinem Onkel nach einem Besuch bei Verwandten in der damaligen DDR. Sie wollte mit meinem Onkel wieder herausfahren. Doch nahe der Grenze stellte sie fest, dass sie den Pass meines Onkels versehentlich vergessen hatte und nur den Pass meiner Tante mitgenommen hatte. Mein Onkel war damals 12, meine Tante gerade 5 Jahre alt. Wie sollte sie mit einem falschen Pass über die Grenze kommen? Und ihr wisst, in der damaligen DDR waren die Grenzkontrollen sehr, sehr scharf. Meine Oma entschloss sich aber, nicht zurückzufahren. Sie hatte noch einige wichtige Termine, die sie nicht verpassen wollte. Und da besorgte sie sich kurzerhand einen Kinderwagen, zwängte meinen Teenager-Onkel hinein, legte eine Decke darüber und sagte zu den Grenzbeamten, "Psst, das Baby schläft," damit sie nicht so nah herangehen und schauen. Und es funktionierte. Meine Oma und mein Onkel, sie kamen über die Grenze. Doch seit diesem Moment hatte mein Onkel panische Angst vor Behörden. Es kostete ihm große Überwindung, ganz alltägliche Formulare einzureichen oder etwas zu beantragen, weil er so eine Furcht vor den Beamten hatte seit diesem Moment. In seinem Leben brachte es viele Probleme mit sich. Und tatsächlich, meine Großmutter hat ihn durch ihre Fahrlässigkeit, durch diesen Betrug in große Not gebracht. Aber als er älter war, da wollte man ihm helfen, diese Furcht loszuwerden. Und seine Verwandten und seine Freunde sagten, Eitor, wenn du jetzt nichts Strafbares getan hast, sondern nach dem Recht handelst, dann musst du dich nicht vor den Behörden fürchten. Sie wollen dir nichts Böses. Und wenn du einen gültigen Ausweis hast, dann brauchst du dich nicht vor den Staatsdienern zu fürchten, sondern sie haben die Aufgabe, dir zu helfen. Und wenn du einen Ort hast, wo du bleiben kannst, eine Unterkunft, wo du wohnst, dann musst du dich nur anmelden und darfst dort wohnen bleiben. Du musst dich nicht fürchten. Wenn du das Gesetz nicht gebrochen hast, wenn du einen gültigen Ausweis hast und einen Ort zu bleiben, dann fürchte dich nicht, dann wird dir nichts passieren, auch wenn du zur Behörde musst. Mein Onkel hat seine Furcht zu seinen Lebzeiten nie wirklich überwunden. Jede Situation, wo er ein Amt aufsuchen musste, versuchte er zu vermeiden. Er hatte Angst, er war wie gelähmt. Und so fürchtete er sich vor einem möglichen Unheil, sobald er irgendwelche offiziellen Beamten traf. Nun, vermutlich sind es nicht die Behördengänge, die dir Angst machen, höchstens ein bisschen lästig sind. Aber wir treffen in unserem Leben Entscheidungen, wo wir nicht genau berechnen können, was die Folgen davon sind, wie es ausgeht, ob Gefahren damit verbunden sind, wo wir unsicher sind und uns mögliche Konsequenzen Sorgen bereiten. Und ja, manchmal sind wir selbst wie so gelähmt und trauen uns weder vor noch zurück. In unserem Predigttext geht es um eine sehr weitreichende Entscheidung, die Jakob zu treffen hat. Er hat gehört, dass sein Sohn Josef noch lebt, obwohl er über 20 Jahre dachte, er sei schon gestorben. Und Josef, er lädt seinen Vater und die ganze Verwandtschaft ein, nach Ägypten zu kommen, um dort versorgt zu werden in der Zeit der Hungersnot. Nicht nur für einen kurzen Besuch, nein, er soll dorthin umziehen, denn die Hungersnot wird noch Jahre andauern. Du musst dich nicht fürchten, so lautet unser Thema heute. Und wir lesen das Wort Gottes aus 1. Mose 46, die Verse 1 bis 30. In unserer fortlaufenden Schriftauslegung durch das Buch 1. Mose kommen wir heute zu 1. Mose 46 und wir lesen ab Vers 1. Und Israel, das ist Jakob, brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beersheba Und er opferte dem Gott seines Vaters Isaak Schlachtopfer. Und Gott sprach zu Israel in einer nächtlichen Erscheinung und sagte: Jakob, Jakob. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab. Und ich führe dich auch wieder herauf. Und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Da machte sich Jakob von Beersheba auf, und die Söhne Israels hoben ihren Vater Jakob und ihre Kinder und ihre Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen. Und sie nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten. Jakob und all seine Nachkommenschaft mit ihm, seine Söhne und die Söhne seiner Söhne, mit ihm seine Töchter und die Töchter seiner Söhne. Und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Jakob und seine Söhne, der Erstgeborene Jakobs Ruben und die Söhne Rubens, Henoch und Pallu und Hesron und Karmi und die Söhne Simeons, Jemuel und Jamin und Ohal und Jachin und Zohar und Shaul, der Sohn der Kanaaniterin. Und die Söhne Levis, Gershon, Kehat und Merari und die Söhne Judas, Er und Onan und Schela und Peres und Serach. Er und Onan aber starben im Land Kanaan. Und die Söhne des Peres waren Hesron und Hamul. Und die Söhne Isaschas, Tola und Puva und Job und Shimron. Und die Söhne Sebulons, Seret und Elon und Jachleel. Das sind die Söhne der Lea, die dem Jakob in Padan Aram geboren hatte, und seine Tochter Dina. Die Zahl aller Seelen seiner Söhne und seiner Töchter betrug 33. Und die Söhne Gatz, Ziphion und Haggi, Shuni und Esbon, Eri und Arod und Areli. Und die Söhne Assas, Jimna und Jishwa und Jishvi und Beri und ihre Schwester Serach. Und die Söhne Berias, Heber und Malkiel. Das sind die Söhne der Silpa, die Laban seiner Tochter Lea gegeben hatte. Und sie gebar diese dem Jakob 16 Seelen. Die Söhne der Rahel, der Frau Jakobs, Josef und Benjamin. Und dem Josef wurden im Land Ägypten Manasse und Ephraim geboren, die ihm Asenat gebar, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Und die Söhne Benjamins, Bela und Becher und Ashbel, Gera und Naaman, Ehi und Rosh, Muppim und Huppim und Art. Das sind die Söhne der Rahel, die Jakob geboren wurden, zusammen 14 Seelen. Und die Söhne Dans, Schuham. Und die Söhne Naphtalis, Jachzeel und Guni und Jezer und Chilim. Das sind die Söhne der Bilha, die Laban seiner Tochter Rahel gegeben hatte. Und sie gebar diese dem Jakob, insgesamt 7 Seelen. Alle dem Jakob angehörigen Seelen, die nach Ägypten kamen, die aus seinem Schoß hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs, alle Seelen waren 66. Und die Söhne Josefs, die ihm in Ägypten geboren wurden, waren 2 Seelen. Alle Seelen des Hauses Jakob, die nach Ägypten kamen, waren 70. Und er sandte Juda vor sich her zu Josef, um ihm vor ihm her Weisung zu geben nach Goshen. Und sie kamen in das Land Goshen. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goshen. Und als er vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sagte zu Josef: Nun kann ich sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Eine kostbare Zusage, die Gott Jakob hier macht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Offensichtlich war Jakob hier besorgt. Offensichtlich hatte er Furcht. Aber in diesem Text, in diesem ganzen Text lernen wir 3 Punkte, die uns helfen, und selbst in schwierigen oder in herausfordernden Zeiten zu verstehen, wann wir uns nicht zu fürchten brauchen. Du musst dich nicht fürchten, erstens, wenn du nach dem Wort Gottes handelst. Nachdem Jakob glaubte, dass Josef wirklich noch lebt, machte er sich auf. Aber nach etwa 35 Kilometern südöstlich von Hebron, wo er wohnte, in Beersheba, Da macht er Halt. Ja, wir lesen nochmal in Vers 1, und Israel brach auf und alles, was er hatte, und er kam nach Beersheba und er opferte dem Gott seines Vaters Isaak Schlachtopfer. Beersheba ist die südlichste Grenze des Landes Kanaan. Und hier lebte er einst mit seinen Eltern und seinem Bruder Esau. Von Beersheba brach er einst auf nach Mesopotamien, um vor der Rache seines Bruders zu fliehen. Und Jakob ist sich bewusst, ab hier überschreite ich die Grenze des verheißenen Landes, das Gott schon Abraham und Isaak und auch ihm versprochen hatte. Und erinnert ihr euch, als Abraham einst die Grenze auch wegen einer Hungersnot nach Ägypten überschritt, da brachte er sich und seine Frau Sarah in große Gefahr. Aber auch in den Tagen Isaaks, da kam es auch zu einer Hungersnot. Und da hat Gott dem Isaak ausdrücklich verboten, nach Ägypten hinabzuziehen. Und nun steht Jakob an der Grenze. Die ganzen zeitlichen Umstände scheinen dafür zu sprechen, nach Ägypten zu ziehen. Es herrscht Hungersnot in Kanaan und auch den anderen Ländern, aber in Ägypten gibt es noch Getreide. Josef lebt noch und er ist über das ganze Land Ägypten gesetzt. Der Pharao selbst hat die ganze Familie eingeladen und sogar Wagen mitgeschickt, damit der alte Jakob und auch die Frauen und die Kinder besser nach Ägypten reisen können. Alle Türen sind offen, alles spricht dafür. Die ganzen Umstände, sie sind alle zusammengekommen und man denkt, ja, das ist doch der ganz logische Weg. Aber Jakob hält inne. Er stoppt an der Grenze und er überlegt, kann ich das Land, das Abraham und Isaak und auch mir von Gott durch einen Bund versprochen wurde, kann ich es einfach verlassen? Darf ich das? Was ist mit den Verheißungen Gottes? Was ist mit seinen Segensversprechungen? Jakob opfert Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak. Hier geht es um diese Bundesbeziehung mit Gott. Vielleicht opfert er sogar auf dem Altar, den Isaak, sein Vater, dort in Beersheba einst aufgebaut hatte. Wir sehen auf jeden Fall, Jakob wird sich seiner Rolle bewusst. Er ist nicht nur ein Familienvater, der überleben will und guckt, wo er die besten Chancen hat, sondern er ist der Segensträger, der mit Gott in einem Bund ist. Und Gott spricht jetzt zu ihm. Jakob, Jakob. Eine ganz persönliche Anrede. Das kommt ein paar Mal vor übrigens in der Bibel. Ich glaube etwa 15 Mal, dass Gott eine Person zweimal mit Vornamen anspricht. Jakob, Jakob. Wir kennen das aus Samuel, Samuel. Oder Simon, Simon. Saul, Saul. Gott spricht hier ganz persönlich in diese Situation hinein. Jakob, Jakob. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich führe dich auch wieder herauf. Und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Oh, das sind drei ganz, ganz wunderbare Zusagen, die Gott hier tut. Zum einen verspricht Gott, dass der Umzug nach Ägypten nach seinem Willen ist. Es entspricht dem Willen Gottes. Und er bestätigt das hier mit diesem Wort. Jakob, du musst dich nicht fürchten, dass du gegen mein Gebot widerstehst, dass du mein Gebot übertrittst. Gott sagt hierzu, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Jakob ist nicht ungehorsam und handelt auch nicht verkehrt in Bezug auf die Bundesverheißungen. Nein, Gott sagt, gerade in Ägypten wird er einen Teil dieser Bundessegnungen erfüllen. nämlich eine große Nation aus Jakobs Nachkommen zu machen. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Das hat er schon zu Abraham gesagt und zu Isaak und auch zu Jakob. Und jetzt sagt er hier zu Jakob, in Ägypten mache ich dich zu einer großen Nation. Wenn du jetzt nach Ägypten ziehst, dann widerspricht das nicht den Bundesverheißungen, diesen Versprechen des Segens, den Gott gesagt hat. Nein, gerade in Ägypten hat er geplant, diese Segnung zu erfüllen. Das hatte er schon Abraham angedeutet, dass seine Nachkommen für ein paar Jahrhunderte unter einer fremden Nation leben werden. Und nun bestätigt Gott es hier. Jakob darf gewiss sein, ja, der Herr bestätigt durch sein Wort, ich kann diesen Schritt gehen. Ich kann diese Grenze überschreiten. Und darüber hinaus verspricht Gott selbst, mit Jakob zu ziehen. Er bleibt der Gott, der sich mit Jakob und seinen Nachkommen verbündet, der weiterhin bewahrt und segnet und schützt. Gott sagt nicht zu Jakob, okay, du kannst diesen Schritt gehen, aber ich bleib hier. Du kannst diesen Schritt gehen, aber dann bist du alleine. Ich werde dich nicht strafen, aber ich werde auch nicht mehr auf dich aufpassen. Deine Verantwortung. Nein, er sagt, ich selbst, ich, und das ist ganz betont hier im Text, ich selbst werde mit dir gehen. Denn er wird sie hinführen nach Ägypten und auch wieder zurück nach Kanaan. Ich führe dich auch wieder herauf. Übrigens meint das dich hier nicht Jakob als Person, sondern als Haupt der Nation, als Repräsentant der ganzen Nation. Jakob wird zwar auch nach Kanaan zurückkommen, aber in einem Sarg. Aber hier ist die Rede davon, Gott führt dieses Volk, das auch nach Jakobs Ehrennamen, nach dem Namen Israel genannt wird, er führt es wieder heraus. Aber darauf weist auch dieses letzte Versprechen. Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Jakob ist nun gewiss, er wird Josef tatsächlich wiedersehen, und er wird im Frieden sterben. Josef, sein geliebter Sohn, den er so lange nicht mehr gesehen hatte, von dem er so traurig dachte, er sei gestorben, er sei zerrissen worden von einem wilden Tier. Er wird in der letzten Stunde bei Jakob sein. Wenn er auf seinem Totenbett liegt und seinen letzten Atem aushaucht, dann wird sein Sohn Josef ihm die letzte Ehre erweisen und seine Augen schließen. Fürchte dich nicht, Jakob. Dieser Weg ist ein Weg, den du im Gehorsam gegenüber Gottes geoffenbarten Willen beschreiten kannst. Und wenn das der Fall ist, dann musst du dich nicht so fürchten. Dann musst du dich nicht fürchten. Du sündigst nicht. Du verspielst nicht den Segen Gottes, nein, der Herr selbst ist mit dir. Darum fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Ihr Lieben, wenn ihr vor wichtigen Entscheidungen steht, dann macht es so wie Jakob hier. Dann bleibt einen Moment stehen. Haltet inne. Innerhalb der Grenzen, wo ihr mit gutem Gewissen sein könnt. Und betet und lest die Bibel, das Wort Gottes und prüft, kann ich diesen Schritt, der so vor mir liegt, kann ich ihn im guten Glauben tun, im Vertrauen auf das Wort Gottes? Kann ich diesen Schritt gehen und gewiss sein, Gott ist mit mir? Und wenn wir beten und das Wort Gottes lesen, das ist die Weise, wie der Herr auch heute in unser Leben hineinspricht. Wir sollten nicht warten nach nächtlichen Visionen, wie es hier im Alten Testament bei Jakob war. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir das prüfen können, was vor ihm wohlgefällig ist. Wie Daniel so passend heute gesagt hat, ja, was ist der geoffenbarte Wille Gottes? Es ist sein Gesetz. Es ist das, was er in seinem Wort hat niederschreiben lassen, durch seinen Geist inspiriert, irrtumslos, unfehlbar. Und wir sollen daran prüfen, ist das, was hier gerade vor mir liegt, kann ich diesen Weg gehen in Übereinstimmung mit dem geoffenbarten Willen Gottes? Denke nicht nur, ach, die Not ist so groß, ich habe gar keine andere Wahl, als diesen Weg zu gehen. Auch wenn ich ein schlechtes Gewissen dabei habe. Auch wenn ich vielleicht eigentlich weiß, die Bibel ist dagegen. Und sage auch nicht, ach, alles passt so wunderbar zusammen. Die Umstände, sie fügen sich so deutlich in diese Richtung, dass das muss Gottes Wille sein. Das muss seine führende Vorsehung sein, diesen Weg zu gehen. Ich muss das die Bibel gar nicht prüfen. Es passt doch alles so zusammen. Das muss doch Gottes Hand sein. Oh nein, so prüfen wir nicht den Willen Gottes. Und denk auch nicht, ach, ich hatte einen Traum. Und da sah alles so wunderbar aus. Als Christen sind wir gerufen, unser Leben und unseren Weg anhand dieses Wortes zu prüfen. Ja, und Gott führt auch durch seine Vorsehung. Und ja, er öffnet auch Türen und er fügt Dinge zusammen und wir können Gott dafür preisen. Aber den Willen Gottes zu prüfen, sind wir angehalten, sein Wort aufzuschlagen und zu ihm zu beten. Prüfe anhand des Wortes Gottes. Herr, kann ich diesen Weg gehen unter deinem Segen? Kann ich dir gehorsam sein, wenn ich diesen Schritt gehe? Wenn ich diese Grenze überschreite? Oder widerspricht es deinem geoffenbarten Willen? Und leider müssen wir bekennen, wir sollten uns womöglich viel mehr fürchten in all den Bereichen, wo wir unser Leben planen und Wege gehen, so manche Konsequenzen in Kauf nehmen, ohne je darüber zu Gott gebetet zu haben. Oder auch nur einen Gedanken daran verschwendet zu haben, stimmt das eigentlich überein mit dem Wort Gottes? Wie ist es mit seinen Segnungen? Wie ist das mit seiner Nähe? Wie ist das, wenn ich dieses tue? Betrübe ich damit seinen Geist? Lästere ich damit sein Wort? Raube ich ihm seiner Ehre? Gefällt es Gott, was ich tue? Ja, fürchte dich, wenn du deine Entscheidung nur nach den äußeren Umständen triffst und nicht im Glauben. Wir haben gerade gelesen in Jakobus 4, auch das passte, dass wir uns nicht rühmen sollen und sagen, ach, ich werde das und jenes tun in dem nächsten Jahr. Wir sollen uns bewusst sein, es ist alles von Gott abhängig und gerade darum sollen wir nach seinen Willen fragen. Herr, kannst du deinen Segen darauf legen? Und ja, fürchte dich umso mehr, wenn du dich erdreistest, sogar bewusst gegen die Prinzipien und gegen die klaren Aufforderungen der Schrift zu handeln, weil du denkst, ach, Gott nimmt das schon nicht so ernst. Ja, ich muss eben das Beste für mich wählen in dieser Situation. Oh nein, suche nach dem Segen Gottes. Halte inne und bete und prüfe, Herr, kann ich diesen Weg gehen? Fürchte dich, wenn du das Wort Gottes als letzten und unwichtigsten Ratgeber wählst und sagst, okay, eigentlich habe ich meine Entscheidung schon gefällt, aber ich gucke vielleicht nochmal kurz rein. Oder wenn du die Bibel ganz verwirfst in den Fragen deines Lebens, dann hast du Grund, dich zu fürchten. Denn Gott lässt dich nicht spotten. Denn dann ist Gott nicht mit dir. Aber ich sage dir, fürchte dich nicht, wenn du von ganzem Herzen seinen Willen folgen willst. Ja, es kostet manchmal Mühe, die Forderungen und die Prinzipien der Schrift richtig und verantwortlich auf dein Leben anzuwenden. Mach es dir nicht zu einfach. Zu oft ist die treibende Kraft unsere sündige Begierde und dann suchen wir nur irgendwie nach einem scheinbar passenden Bibelvers dazu und sagen, so können wir unser Gewissen beruhigen. Nein, so funktioniert das nicht. Aber wenn du wirklich dem Herrn dienen willst und seine Nähe suchst und ernsthaft seinem Wort folgst, oh, ich sage dir, du brauchst dich nicht zu fürchten. Auch wenn die Umstände vielleicht nicht immer leicht sind. Wenn nicht immer alles ganz einfach läuft und bequem. Aber wenn du dem Wort Gottes folgst, brauchst du dich nicht zu fürchten. Auch wenn du nicht absehen kannst, was für Konsequenzen alles mit sich bringt. Welche Windungen und Kurven der Weg geht. Aber der Herr, er wird dich führen auf einem geraden Weg um seines Namens willen. Da, wo wir seinem Wort folgen. Und selbst wenn sich die Umstände verändern, wenn Gott mit dir ist, darfst du zuversichtlich sein. Er wird dich leiten und er wird dich führen und er wird dich schützen und er wird dir beistehen. Und ihr wisst es, manchmal haben wir Entscheidungen zu treffen, da gibt es kein klares Gebot in der Bibel. Da können wir nicht so absolut eindeutig wissen, ah ja, das ist der Wille Gottes hier. Vielleicht sind es einfach nur ein paar Prinzipien, die wir zu beachten haben. Ein paar Grenzen, die wir einhalten sollten. Und in dem, was dazwischen ist, haben wir eine christliche Freiheit, wo wir unser Herz prüfen müssen, unsere Motive prüfen müssen, aber wo wir eine Freiheit haben. Und da, wo du es mit gutem Gewissen tun kannst, oh, ohne Gott und sein Wort abzuweisen, da fürchte dich nicht. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Gemeinde, wir als Christen nicht Gebote einsetzen, die das Wort Gottes nicht sagt. Nicht Grenzen ziehen, die das Wort Gottes nicht zieht. Nicht unsere Anwendungen von Prinzipien zu einem Gebot machen und damit andere eingrenzen. Nein, manchmal sagt Gott, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Aber wenn du eigenmächtig und selbstsüchtig handelst, wie Jakob es in seinem Leben so oft getan hatte, oh, dann fürchte dich. Aber wenn du seinem Beispiel im Alter folgst und sein Wort prüfst, sei guten Mutes und geh mit Gott. Und zweitens, du musst dich nicht fürchten, wenn du Teil des Bundesvolkes Gottes bist. In den Versen 8 bis 27 finden wir eine lange Liste mit Namen. Und es ist euch eben aufgefallen, als ich es gelesen habe. Viele merkwürdige Namen, die teilweise schwer sind auszusprechen. Viele von diesen Namen, die finden wir nur noch an zwei anderen Stellen in solchen Geschlechtsregistern. Aber keine Erzählung, nichts von ihrem Leben. Aber es sind trotzdem keine willkürlichen Namen. Sondern es sind die Namen, mit denen Gott hier anfängt, sein erwähltes Volk zu bauen. Jakob wird hier in diesem Kapitel oftmals betont mit diesem Ehrentitel Israel benannt. Und diese Namensliste, sie wird eingeleitet mit den Worten in Vers 8, und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Die Söhne Israels, die Nachkommen Israels. Es ist zunächst eine Liste der Söhne und Enkel und Urenkel Jakobs, die damals mit aus Kanaan nach Ägypten zogen. Und es ist Mose aber auch wichtig, die Nachkommen zu zählen. Und zwar gruppiert nach den vier Frauen, die Jakob bekam. Von den beiden Töchtern Labans, Lea und Rahel. Und jede bekam von Laban noch eine Magd dazu, die dann zu Nebenfrauen von Jakob wurden. Die beiden Söhne Judas, Er und Onan, die durch Gottes Gericht schon in Kanaan starben, sie werden hier erst aufgezählt, aber dann wieder abgezogen. Und gesagt, sie sind nicht mit nach Ägypten gezogen, sie sind schon gestorben. Josef und seine beiden Söhne werden auch erst aufgezählt, aber dann erklärt, dass sie natürlich nicht aus Kanaan zogen, sondern schon in Ägypten waren. Mose weist aber auch darauf hin, dass Jakob mit seinen Söhnen und Töchtern und auch Enkeln und Enkelinnen aufbrach. Aber weder Jakobs Frauen noch seine Töchter oder Enkelinnen werden in der Zählung mit aufgenommen, sondern nur die männlichen Nachkommen. Allerdings werden Diener und auch eine Enkelin namens Serach explizit genannt. Und es ist nicht ganz klar, warum, welche besondere Stellung sie hatten. Sie werden nicht mit aufgezählt in der Nummer, aber sie werden genannt. Bei Diener kennen wir ja auch zumindest einige der Geschichten. Aber offensichtlich hatte Jakob auch noch mehrere Töchter und noch mehrere Enkelinnen. Und er hatte auch Knechte und Mägde. Aber die werden hier nicht erwähnt, gar nicht erwähnt. Doch warum werden hier nur die Nachkommen genannt und dann nur die männlichen Nachkommen nach ihren Sippen gezählt? Nun, es hat mindestens drei Gründe. Zum einen sollen die Leser durch diese Verse lernen, die Macht Gottes zu loben. Du denkst, wieso soll mich diese komische Liste an Namen zum Lob Gottes führen? Ist das nicht eigentlich der Teil, den ich so langweilig finde in der Bibel, der mich immer dazu veranlasst, wenn ich die Bibel durchlesen will, doch wieder aufzuhören? Diese ganzen Listen von Namen? Nun, in der Bibel sind solche Namenslisten ein wichtiger Hinweis darauf, was Gott getan hat. Das zweite Buch Mose, es beginnt mit folgenden Versen. 2. Mose 1, Vers 1. Und dies sind die Namen der Söhne Israel, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Und die Zahl aller Seelen, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen waren, betrug 70 Seelen. Josef aber war schon in Ägypten und Josef starb und so weiter. Es knüpft genau an diese Liste an. An die 70 Seelen, die aus der Nachkommenschaft von Jakob, die Gott zu einem Volk formte. Und wir erfahren dann in der Folge in 2. Mose, dass diese Familie zu einem großen Volk herangewachsen ist, sodass sie unterdrückt wurden von den Ägyptern, weil sie Angst hatten, sie könnten zu viel Macht gewinnen. Als Gott sie herausführte, um sie nach seinem Wort nach Kanaan zurückzubringen, genau wie er es in unserer Bibelstelle versprochen hatte, da lesen wir in 2. Mose 12, Vers 37, nun brachen die Söhne Israels auf und zogen von Ramses nach Sukkot. Und hört einmal, etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder. Auch hier werden nur die Männer gezählt. Aber dadurch können wir vergleichen. Dadurch finden wir das richtige Verhältnis. Aus 70 männlichen Nachkommen wurden 600.000. Wir können es also mindestens mit 4 multiplizieren, um auf die gesamte Zahl zu kommen. Gott erfüllt sein Versprechen. In den wenigen hundert Jahren zwischen 1. Mose und 2. Mose hat Gott sein Versprechen erfüllt, mächtig erfüllt. Gerade deswegen knüpft 2. Mose an diese Liste an und sagt, seht ihr diese Zahlen? Sie offenbaren etwas. Seht ihr diese Namen? Oh, sie zeigen uns etwas, was Gott getan hat. In 5. Mose 10, Vers 22 wird genau das hervorgehoben, mit diesem Bild aus der Zeit der Patriarchen. Mit 70 Seelen zogen deine Väter nach Ägypten hinab. Doch jetzt hat der Herr, dein Gott, dich an Menge gemacht, wie die Sterne des Himmels. Gott erfüllt sein Wort. Und es soll uns zum Lob führen, dass wir die Macht Gottes erkennen. Und es beginnt wieder mit einer Erscheinung in 2. Mose. Der Gott, der zu Jakob rief, Jakob, Jakob, ich bin der Gott deines Vaters. Wisst ihr, wann wir das nächste Mal von einer Erscheinung Gottes hören? 2. Mose 3. Und da heißt es, Mose, Mose, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Oh, gelobt sei Gott für seine Treue. Aber dann gibt uns diese Liste auch einen Hinweis auf die Vollständigkeit. Die Zahl 70, sie markiert öfters die Zahl der Vollständigkeit oder Gesamtheit. Man kann sich ein bisschen in dieser ganzen Zahlenlehre etwas verlieren und man darf da nicht zu viel Gewicht drauflegen. Aber es gibt dennoch durchaus ein gewisses Muster, das bevorzugt manche Zahlen auch etwas bestätigen sollen, bestärken sollen. Und so finden wir das gerade mit der Zahl 7 und auch die Zahl 70. In 1. Mose 10 werden zum Beispiel 70 Nationen auf der ganzen Welt aufgezählt. Oder Mose soll 70 Älteste über das Volk setzen. Und es soll hier, es ist eine Zahl der Vollständigkeit. Und in diesem Zusammenhang zählt Mose die einzelnen Gruppen hier zusammen. Ja, wenn man jetzt nur in diesen Parteiungen denkt, wer gehört zu den Nachkommen Leas und wer gehört zu den Nachkommen Silpas und so weiter und so fort, dann ergeben sich da verschiedene Zahlen. Aber Mose erzählt sie hier alle zusammen. Sie werden letztendlich alle zu einer Gesamtzahl zusammengezählt, 70 Seelen. Sie sind das Bundesvolk. Nur die Nachkommen, nicht die Knechte und Mägde. Aber alle Nachkommen, die zu Jakob gehören, keiner wird ausgeschlossen. Und die Familien wurden damals zu den Vätern hinzugezählt. Aber alle, die damals zu Jakob gehörten, waren Teil des Bundesvolkes Israel. Und alle zogen mit. Und darauf legt unser Text hier Wert. Jakob nahm alle seine Nachkommen mit. Alle seine Söhne, alle seine Töchter, alle seine Enkel, alle seine Enkelinnen. Keiner bleibt zurück. Keiner bleibt in Kanaan, außer die beiden Söhne Judas, die nie wirklich zu Jakob gehörten. Judas ist schon weggezogen, hat sich in kanaanäische Gesellschaft begeben und vielleicht hat Jakob sie noch nicht mal kennengelernt. Sie starben. Sie waren nie Teil des Bundesvolkes. Sie waren schon immer fern. Aber hier, alle, die mit auszogen, alle ohne Unterschied, ohne Ausnahme, sie gehören zum Bundesvolk. Vollständig. Alle, die Gott dem Jakob geschenkt hat. Und zuletzt ist diese Liste noch ein Hinweis auf den Retter. Alle männlichen Nachkommen werden gezählt. Warum? Es waren die männlichen Nachkommen, die beschnitten waren, die das Bundeszeichen trugen. Und das große Versprechen war, dass aus dieser Familie der Retter kommt, der den Fluch der Sünde besiegt und der ein Segen wird für Menschen aus allen Nationen. Die Söhne von Peres, dem Sohn Judas, waren, wie gesagt, zur Zeit der Reise noch gar nicht geboren. In dieser Liste werden die Söhne von Peres genannt, aber Peres und sein Zwillingsbruder Serach, die sind erst kurz vor der Reise überhaupt selbst geboren. Wir lesen das in 1. Mose 38. Aber Mose, er schreibt hier schon quasi eine Generation weiter, als würde er andeuten, hier um diese Generation geht es im Speziellen. Peres selbst ist erst vor kurzem geboren, aber seine Söhne werden schon vorab genannt, denn durch diese Linie führt die Heilslinie über David bis hin zu Jesus. Das Bundesvolk besteht wegen dem versprochenen Retter. Und das ist auch der Grund, warum nur die männlichen Nachkommen gezählt wurden. Als Gott Mensch wurde, wurde der ewige Sohn Gottes ein Sohn des Menschen. Das ganze Bundesvolk zieht mit Jakob. Und das größte Versprechen dieses Bundesvolkes war: Aus dir wird der Retter kommen. Der, der den Fluch der Sünde besiegen wird. Der, der die Schlange, den Kopf der Schlange zertreten wird. Eine kleine Zahl und dennoch ein Hinweis auf Gottes Macht. Eine vollkommene Zahl. Gott kennt jeden Namen. Er weiß genau, wer zu seinem Volk gehört. Und ein Bundesvolk, das besteht, um auf den größten Bundessegen zu verweisen, auf Jesus Christus, unseren Herrn. Gott spricht hier in unserem Text nicht nur zu Jakob als Einzelperson, sondern in Verbindung mit dem Volk des Bundes. Und das ist ganz wichtig und praktisch für uns. Zum einen frage ich dich, bist du Teil des Bundesvolkes Gottes? Bist du Teil davon? Nun, wer an Jesus glaubt, der hat Anteil an dem neuen Bund. Als Jesus das Abendmahl feierte mit seinen Jüngern, da sagte er: Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wer an Jesus glaubt, wer mit Jesus verbunden ist, der ist Teil des neuen Bundes und gehört zu Jesus als sein Volk, als seine Angehörigen. Jesus ist der Retter, auf den alle alttestamentlichen Bündnisse hingewiesen haben. Und er ist der eine Mittler des neuen Bundes, der all die Segnungen Gottes an sein Bundesvolk, die Gemeinde der Gläubigen, weitergibt. Und er kann sie weitergeben, weil er als unser Stellvertreter unsere Schuld auf sich genommen hat. Im alten Bund konnte man hinausgeworfen werden durch die eigene Ungerechtigkeit. Im neuen Bund haben wir einen Stellvertreter, der für uns alles vollbracht hat. Und er kennt die Zahl der Seinen. Er ist gestorben für unseren Stolz, für unsere Selbstsucht, für all unsere Schande, für unsere Sünde. Wir alle gingen in die Irre. Aber Christus ist für uns gestorben am Kreuz und er ist auferstanden und er lebt und er reinigt sein Volk von ihren Sünden und er führt alle vollkommen, die aufgrund der ewigen Gnadenwahl Gottes und durch den Glauben mit ihm verbunden sind, er führt sie alle ans Ziel. Er führt sie alle zum ewigen Heil. Keiner bleibt zurück. Christus ist der Garant, dass alle Verheißungen Gottes an der Gemeinde erfüllt werden. In ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen für alle Verheißungen Gottes. Die sichere Bestätigung des Segens, des Bundessegens Gottes. Und so wie Jakob wissen durfte, dass Gott das Volk Israel formen und bewahren und in das verheißene Land zurückführen wird, so sicher ist auch uns versprochen, dass Satan mit all seiner Kraft die Gemeinde nicht zerstören kann. Und keiner der Auserwählten Gottes aus der Hand Christi rauben kann. Keinen. Jesus kennt sie alle mit Namen. Und sie folgen ihm. Und er wird sie bewahren. Und er wird sie auferwecken am letzten Tag. Darum fürchte dich nicht, wenn du Teil des Bundesvolkes Gottes bist. Nicht durch familiäre Abstammung, nicht weil deine Eltern Christen waren oder weil ihr irgendwie einen großen Stammbaum nachweisen könnt zu irgendwelchen großen Christen. Nein, durch Glauben werden wir zu Kindern Abrahams und somit aus Gnade zu Kindern Gottes. Durch Glauben allein. Selbst wenn die Gemeinde so manche Not und Bedrängnis, Spott und Hass erfährt in dieser Welt, du brauchst dich nicht zu fürchten, wenn du ein Teil des Bundesvolkes Gottes bist, denn dein Name ist aufgeschrieben im Buch des Lebens und Gott führt dich an sein Ziel. Gott wird dich als Teil seiner Gemeinde, als Herde seiner Weide gewiss ans Ziel bringen. Das ist sein Versprechen. Er lässt niemanden zurück. Doch hierin ist auch ein ganz wichtiger und weiterer praktischer Rat. Wenn möglich, gehe in Gemeinschaft mit dem Bundesvolk. Du hast wichtige Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Oh, schau danach. Wo ist die Gemeinde? Kann ich mit der Gemeinde diesen Schritt gehen? Habe ich Glaubensgeschwister, die mich hierin begleiten können, die mich hierin bestätigen können? Wenn du überlegst, an einen Ort zu ziehen, wo du keine Christen kennst, wo es keine Gemeinde gibt, dann mag das der Wille sein, der Wille Gottes sein, aber nur, um dort eine Gemeinde zu gründen. Und auch dann ist es ratsam, mich alleine zu ziehen. Aber wirklich, schätze und fördere und gebrauche den Segen des Bundesvolkes. Gott hat alle seine Kinder in familiäre Gemeinschaft, in Ortsgemeinden gerufen. Und wenn dir dieses Wort wichtig ist, wenn du wirklich prüfst, was ist der Wille Gottes, dann kommst du nicht um die Gemeinde herum. Das Neue Testament ist voller Aufforderungen, die du nur in den Beziehungen, in der Gemeinschaft, innerhalb einer Ortsgemeinde erfüllen kannst. Täusche dich nicht. Reise nicht allein. Und wenn deine Entscheidungen, deine theologischen Überzeugungen, deine persönlichen Lebenswege dich von den Gläubigen trennt, auf Dauer, dann sollte es dir Sorge bereiten. Wenn deine Entscheidungen, deine Einsichten dich nur isolieren von allen, die sich zum Herrn bekennen, dann solltest du dir Sorgen machen. Das ist kein Segensweg. Aber so wie Jakob mit dem ganzen lebendigen Bundesvolk aufbrach, ist es ein großartiger Segen und eine absolut stärkende und auf mehreren Ebenen ermutigende Erfahrung, mit Christen gemeinsam zu gehen. Und als sie in Ägypten ankamen, da schickt Jakob seinen Sohn Juda voraus. Zeigt zum einen, was für eine Rolle Juda bekommen hat, dass er hier zu einem Anführer heranreift. Er sandte Juda vor sich her zu Josef, um ihm vor ihm her Weisung zu geben nach Goschen, und sie kamen in das Land Goschen. Das zeigt erneut hier, ja, Juda ist der Verantwortung übernimmt, der gezeigt hat, dass er diese Familie führen kann. Nicht der erstgeborene Ruben, auch nicht Simeon oder Levi, sondern Juda, er soll vorangehen und den Weg weisen. Aber dieses Wort Weisung zu geben, es wird meistens verwendet, wenn es um Unterweisung oder um Lehre geht. Und das ist gerade in Bezug auf die Gemeinde wirklich ein großer Nutzen. Es ist erstaunlich, dass Jakob bereit ist zu sagen, mein Sohn, geh du voran, führe mich an den richtigen Ort. Er sagt nicht, ich bin hier der Älteste, ich bin Jakob, Und ich zeige euch allen, wo es lang geht. Nein, er sagt, Juda, reite du voraus. Zeig uns den Weg. In der Gemeinde können wir davon profitieren. Uns auch durch die Gaben und die Weisheit anderer Gläubiger helfen und leiten lassen. Und das ist sicherlich eine Aufgabe der Ältesten. Doch auch ich als Pastor, ich profitiere davon, dass andere in dieser oder auch in anderen Gemeinden mir ein Vorbild und eine Hilfe sind auf dem Weg des Glaubens. Dass ich mein Leben und auch das dieser Gemeinde die richtige Ausrichtung finde. Dass wir an den richtigen Punkt kommen, an den der Herr uns haben möchte. Suche den Rat von Glaubensgeschwistern. Und schau, dass du die Gemeinschaft nicht verlässt oder vernachlässigst, auf der Segen Gottes ruht. Du musst dich nicht fürchten, und ich meine das ganz ernst, du musst dich nicht fürchten, wenn du Teil des Bundesvolkes Gottes bist. Es ist eine große Ermutigung. Und es ist miteinander verknüpft, wenn wir nach dem Wort Gottes handeln und Teil des Bundesvolkes Gottes sind, müssen wir uns nicht zu fürchten. Aber auch drittens gehört dazu. Du musst dich nicht fürchten, wenn du den Trost kennst, der den Tod bezwingt. Unser Textabschnitt endet mit einer rührenden Szene. Und sie kamen in das Land Goschen. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Jakob, der Vater Israel, er trifft nach über 20 Jahren seinen geliebten Sohn endlich wieder. Josef spannt seinen Wagen selbst an, normalerweise eine Aufgabe von den Dienern, aber hier scheint es so, als wäre er so eilig, als hätte er so eine Sehnsucht, seinen Vater wiederzusehen, dass er selber den Wagen anspannt und losfährt. Dann sehen sie sich nach so vielen Jahren. Und Josef, er fällt seinen Vater um den Hals und er weint lange, heißt es. Er weint lange. Was für eine Liebe hier geoffenbart wird. Was für eine rührende, liebevolle Situation. Endlich wieder vereint. Und ab hier, ab diesem Moment, sollen sie nie wieder getrennt werden. Doch Jakob spricht hier vom Tod. Und es ist interessant, in dem letzten Kapitel spricht Jakob immer wieder vom Tod. Seit Josef verkauft wurde und Jakob dachte, er sei gestorben, da trauert Jakob sehr, sehr lange. Und er klagt und er sagt, ich werde in Trauer hinabgehen in das Totenreich. Und dann, viele Jahre später, als seine Söhne Benjamin mit nach Ägypten nehmen wollen, da droht er ihnen, sie würden sein graues Haar mit Kummer in das Totenreich hinabbringen. Sollte Benjamin etwas geschehen, dann sagt er, dann würde ich sterben in Kummer. Und seine Söhne sorgten sich und berichteten sogar in Ägypten, sie wollten nicht dafür verantwortlich sein, ihren Vater im Kummer und Qual in den Tod gehen zu lassen, denn ständig redet er davon. Und als sie ihrem Vater berichten, dass Josef noch lebt, da sagt er, ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Und nun, als Josef ihn umarmt und er seinen geliebten Sohn wieder hat, da lesen wir in Vers 30, und Israel sagte zu Josef, nun kann ich sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Aber hier ist es keine Trauer mehr, kein Kummer, keine Qual, keine Bitterkeit, keine Angst mehr. Jakob drückt damit aus, jetzt kann ich in Frieden sterben. Jetzt kann ich in Hoffnung sterben. Jetzt kann ich dankbar sterben. Ich habe dein Gesicht gesehen, dass du noch lebst. Damit ist mein Leben erfüllt. Ich habe gesehen, dass du noch lebst. Und wenn du lebst, oh, dann kann ich ruhig sterben. Und wir erinnern uns, Gott hat ihm versprochen, Josef wird an dem Tag, da Jakob stirbt, seine Hand auf die Augen legen. Josef wird ihn überleben. Und Jakob lebte nach dieser Begegnung noch 17 Jahre, genauso lange, wie er auch mit Josef lebte, bevor er verkauft wurde von seinen Brüdern. Doch diese 17 Jahre, die lebte er ganz anders. Denn nun war nicht der Tod nicht mehr, was sein Leben verdunkelte. Es ist bemerkenswert. Jakobs Reden von seinem Tod waren für viele Jahre, für Jahrzehnte sehr düster und hoffnungslos, schrecklich und beängstigend. Doch hier spricht er zwar immer noch vom Tod, aber in einem ganz anderen Ton, in einer ganz anderen Haltung. Nun kann er leben und sterben in Frieden. Der Ausspruch Jakobs erinnert mich an den alten Mann namens Simeon, viele Jahrhunderte später. Ein Mann voll Heiligen Geistes, wie die Bibel sagt. Gott hatte ihm angekündigt, er werde den Tod nicht sehen, ehe er den Christus, den von Gott versprochenen Retter, gesehen hätte. Und dann lesen wir in Lukas 2, als Maria und Josef den kleinen Jesus zur Beschneidung in den Tempel brachten. Da nimmt Simeon Jesus in seine Arme, das kleine Baby. Und er lobt Gott und spricht, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Sobald er Jesus sah, konnte er in Frieden und in Hoffnung sterben. Denn Gott hat sein Versprechen erfüllt, ein Heil zu bereiten, auf den alle Völker blicken können. Jesus Christus, unseren Retter. Es ist wahr. Der, der die Sünde und den Fluch und den Tod besiegt, er lebt. Meine Augen haben das dein Heil gesehen. Jetzt kann ich sterben in Frieden. Bei aller gegenwärtigen Not, bei all den Sorgen, den politischen Unruhen, den sozialen Nöten, erfreute dies sein Herz mehr als alles andere. Hier ist die wahre Lösung. Hier ist der wahre Trost. Nicht jemand, der die Römer vertreibt. Nicht bessere Medikamente, damit meine Hüfte nicht so weh tut. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe dein Heil gesehen. Kennst du diesen Trost im Leben und im Sterben? Den Trost, dass Jesus den Tod besiegt hat und weil er auferstanden ist von den Toten, dass er lebt. In Hebräer 2 lesen wir in Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, mit Kindern sind die gemeint, die Gott zur Rettung bestimmt hat, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle, die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Wer an Jesus glaubt, wer ihn im Glauben umarmt und umfasst, wie Jakob, Josef, der muss sich nicht einmal mehr vor den Tod fürchten. Egal wie gesegnet dein Leben ist, egal wie deutlich der Herr aufzeigt, dass er mit dir ist, es kommt der Tag, da werden wir sterben. Und unser Glaube an Christus ist nicht nur in diesem Leben, sondern ein Glaube an das Heil, an den Retter, der den Tod überlebt, der den Tod überwunden hat, der den Tod bezwungen hat, der tot war und siehe, er lebt und er wird nie wieder sterben. Und alle, die an ihn glauben, die wird er auferwecken von den Toten und in das ewige Leben führen. Weil Jesus auferstanden ist und lebt, werden auch alle, die an ihn glauben, auferstehen und ewig leben in der himmlischen Herrlichkeit. Nun, das nimmt uns die Furcht vor vielem in diesem Leben. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus Christus legt seine Hand über die Augen der Gläubigen. Und er wird sie wieder öffnen. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden seine Herrlichkeit sehen. Und staunen über die Macht und die Güte, die Gnade unseres Rettergottes. Du musst dich nicht fürchten. Nicht einmal vor denen, die den Leib töten können in dieser Zeit, wenn Christus, der Fürst des Lebens, bei dir ist. Und er wird bleiben, nicht nur bis zur Stunde des Todes, sondern er lebt über deinen Tod hinaus. Und du wirst mit ihm leben in Ewigkeit, wenn du ihn als dein Heil, als deinen Trost erkannt hast. Ihr Lieben, etwa 8 Jahre vor seinem Tod war mein Onkel verarmt und in manchen Nöten. Und ich hatte gesagt, er hatte viele Ängste. Aber er fürchtete den Tod nicht. Denn durch den Glauben an das Evangelium wurde ihm so kurz vor seinem Tod das himmlische Bürgerrecht geschenkt. Er musste keine Behörde aufsuchen. Ja, und er durfte noch im Alter Christus umfassen. Wie Jakob seinen Sohn Josef. So konnte er in Frieden sterben. Und ich weiß, er lebt nun ohne alle Furcht. Kennst du den Trost? Kennst du den Trost, der den Tod bezwingt und dir gerade darum Kraft gibt und Hoffnung gibt in diesem Leben? Das schenke uns unser Herr und Gott. Amen.